Cape Kennedy wird kurz vor dem Abflug zum Mond ein einziger riesiger Parkplatz sein. Doch Tausende von Amerikanern wollten das Ereignis nicht nur vom Fernsehsessel aus verfolgen.
12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Der Europäer Kolumbus war wichtig für Amerika, aber die Amerikaner sind wichtig für die Welt, für den Griff nach den Sternen.
Sind die Sterne durch Wolken bedeckt, so ist eine Standortbestimmung durch astronomische Navigation natürlich überhaupt unmöglich.
Die Amerikaner erinnern sich, Werner von Braun war ein Deutscher.
Ein solches System von 24-Stunden-Satelliten, das sich zurzeit in den Vereinigten Staaten in praktischer Entwicklung befindet und die Hauptanwendung unserer neuen Saturn-Rakete darstellen soll, wird in absehbarer Zeit den Erdball mit einem Übertragungssystem für weltweites Fernsehen, Radio und auch Telefon ausstatten.
6 Minuten 8 Sekunden bis zur Landung.
Das ist nur eine Tick-Darstellung der Mondlandung. Es ist nicht etwa ein Originalbild vom Mond.
Wir haben das Land verlassen und sind zu Schiff gegangen.
Jetzt ist der Countdown zur Landung angezeigt im Trick.
Und hier
47 Minuten.
Sinkt die Höhe, beträgt jetzt auf 27.000 Fuß.
5 Minuten und 30 Sekunden bis zur Landung. Jetzt.
Wir haben die Brücke hinter uns. Mehr noch, wir haben das Land hinter uns abgebrochen.
Die Sinkgeschwindigkeit bei der Landung selbst wird etwa 5 Stundenkilometer sein.
Das entspricht ungefähr einem Meter in der Sekunde.
Höhe 6.300 Meter in diesem Augenblick.
Nun, Schifflein, sieh dich vor. Es gibt kein Land mehr.
Abstieggeschwindigkeit 3.600 Meter pro Sekunde.
Unter den elementarsten Realitäten, mit denen es der Mensch zu tun hat, ist ihm die des Meeres, zumindest bis zur späten Eroberung der Luft, die am wenigsten geheure. Der Schiffbruch ist so etwas wie die legitime Konsequenz der Seefahrt.
Das Seebett brennt seit 7 Minuten 25 Sekunden unverändert gut.
Der glücklich erreichte Hafen oder die heitere Meeresstille, nur der trügerische Aspekt einer so tiefen Fragwürdigkeit. Die Kontraposition von festem Land und unstetem Meer lässt aber erwarten, dass es als Steigerung der Vorstellung von Meeresstürmen und Untergängen noch die eine gleichsam pointierende Konfiguration geben müsse, in der dem Schiffbruch auf dem Meere der unbetroffene Zuschauer auf dem festen Land zugeordnet wird. Der Römer Lucrez hat diese Konfiguration geprägt.
Wir haben die 5-Kilometer-Grenze unterschritten.
Das zweite Buch seines Weltgedichtes beginnt mit der Imagination, vom festen Ufer her die Seenot der anderen auf dem vom Sturm aufgewühlten Meer zu betrachten.
Rund 4000 Meter.
Nicht darin besteht freilich die Annehmlichkeit, die dem Anblick zugeschrieben wird, dass er an anderer Qual erleidet, sondern im Genuss des eigenen, unbetroffenen Standorts.
3 Kilometer Höhe, 3 Minuten 41 Sekunden zur Landung.
Derselbe Reiz, der allmählich das Leben auf die See hinausführt, bewegt auch das Aufbranden der Kriege.
560 Meter Höhe.
Es ist die Rechtfertigung der philosophisch diskriminierten Passiones, der Leidenschaften, die in dieser Figur ausgesprochen wird. Die reine Vernunft, das wäre die Windstille, die Bewegungslosigkeit des Menschen im Vollbesitz aller Besonnenheit.
900 Meter.
Die epochenspezifisch originelle Abart der Schiffbruchfigur bringt erst der kosmische Exotismus der Aufklärung hervor, zu dessen Erfindern Fontenelle gehört.
900 Meter.
Dessen Grundidee war, dass auf dem Mond die Vernunft besser als auf der Erde und durch die Menschen repräsentiert sein könnte. Es musste dann die Imagination immer wieder reizen, sich die Besichtigung der Erde aus der Perspektive solcher höheren Vernünftigkeit auszumalen.
Alles ist so für die Landung.
In Fontenelles Gespräch von mehr als einer Welt war unter vielem anderen auch über die Schwierigkeiten neugieriger Mondbewohner nachzudenken, die sich auf die Reise zur Erde gemacht hätten. Die irdische Lufthülle sei im Verhältnis zu der des Mondes so grob und dicht wie das Wasser im Verhältnis zur Luft. So würden die in unsere Atmosphäre eintauchenden Astronauten darin ertrinken und tot zur Erde herabfallen. Oh, wie gerne wollte ich es sehen, dass ein großer Schiffbruch geschehe, der eine gute Anzahl von Leuten hier herumwürfe, da wir hingehen würden, ihre außerordentlichen Gestalten nach unserer Bequemlichkeit zu beschauen.
10 Minuten 25 Sekunden, Brennplatz Friedberg.
Das heißt, in einer Minute muss die Landung erfolgen.
Das ist richtig.
Der Philosoph jedoch muss vor Existenzen höherer Herkunft auch warnen. Denn ihnen sei immerhin zuzutrauen, das Verhältnis von Zuschauer und Objekt umzukehren. Die Selenauten könnten dies womöglich leicht. Wann sie geschickt genug wären, auf der äußersten Fläche unserer Luft zu schiffen und so, dann aus Begierde uns zu sehen, uns fischten wie Fische.
Haben Raumfahrer Waffen bei sich für interplanetarische Wesen? Falls es zum Kampf kommt, wie wehren sie sich?
Haben Sie keine Angst, mit einem Mörder hier oben allein zu sein?
Nein, Sir. Hören Sie. Ein Mann, der so singen kann wie Sie, kann nicht ganz und gar schlecht sein.
Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light.
York, York. Am Tag meiner Ankunft in Amerika spazierte ich aus den Untiefen des Kennedy International Airports bis weit hinauf nach Manhattan. Und wirklich alles, was ich um mich herum sah, kam mir unheimlich vertraut vor. Als Synchronisation eigenen Erlebens. Eines Hier und Jetzt, das sich zur Null hin bewegt, wie der Countdown vor dem Start einer Rakete. Ein Bruch, nein, ein Aufbrechen. Gleich geschieht etwas. Jetzt. Eine andauernde Synchronisation dessen also, was Gegenwart genannt wird. Mit Erinnerungsfetzen, die nicht die meinen waren, es nicht einmal hätten sein können. Im Hotel schaute ich mir eine Rom-Com an. Ich war Macaulay Culkin, allein in New York. Nahe des Prospect Parks kaufte ich eine Mütze und einen Schlafsack des amerikanischen Militärs.
I might be moving to Montana.
Ich wollte nicht frieren in Montana.
Just to raise me up a crop of dental floss.
Google übersetzte, was auch ich dachte.
Waxing it down.
Der Besitzer des Außenemporium war sehr hilfsbereit und kompetent. Er nahm sich die Zeit, um zu erklären, warum das, was ich kaufte, am besten für das Klima war, in dem ich mich befand.
That's why I'm moving to Montana.
Am zweiten Tag, den ich in Amerika verbrachte, schlug ich bei Brinkmann nach. Mag sein, dass Deutsch bald eine tote Sprache ist. Man kann sie so schlecht singen. Man muss in dieser Sprache meistens immerzu denken. Und an einer Stelle hörte ich, wie jemand fluchte, ihr Deutschen mit euren Todeswünschen, wenn ihr sprecht. Bezogen auf die Erfindung der Psychoanalyse stimmt das. Nein, keinesfalls wollte ich erfrieren in Montana. Später, ich bestellte doppelte Cheeseburger in einem Diner am Broadway, kam mir ein Freund Sigi Freuds in den Sinn, John Pemberton, der Erfinder des berühmten Getränks Coca-Cola. Gleich beim ersten Date, während ihnen das Kokain durch denselben Dollar zu Kopf gestiegen war, hatte er dem Doktor ein Kompliment gemacht. Er mag deinen Bart, du magst seinen. Das sagte man damals. Zwei Fremde, die sich auf Anhieb gut verstehen.
Der Doppelgänger war ursprünglich eine Versicherung gegen den Untergang des Ichs. Eine energische Dementierung der Macht des Todes. Und wahrscheinlich war die unsterbliche Seele der erste Doppelgänger des Leibes. Die Schöpfung einer solchen Verdoppelung zur Abwehr gegen die Vernichtung hat ihr Gegenstück in einer Darstellung der Traumsprache, welche die Kastration durch Verdoppelung oder Vervielfältigung des Genitalsymbols auszudrücken liebt. Aber diese Vorstellungen sind auf dem Boden der uneingeschränkten Selbstliebe entstanden. Und mit der Überwindung dieser Phase ändert sich das Vorzeichen des Doppelgängers. Aus einer Versicherung des Fortlebens wird er zum unheimlichen Vorboten des Todes. Nach alter Sitte des Mittleren Westens sind die Einwohner von Bloomington nicht unfreundlich, neigen aber zur Zurückhaltung.
Seit gestern 8.55 Uhr New Yorker Ortszeit hat sich die Welt verändert und die Art, wie wir sie sehen.
Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know. I'm just holding the fort. Since that day, they wounded New York.
They came from Boston.
Jetzt gibt es durch das Grauen allerdings ein Gesprächsthema, das alle Hemmungen wegfegt. Ein Beispiel. Gehört in der Schlange vor der Kasse von Burwell Oil und gesagt von einer Dame im Verkäuferinnenkittel von Osco zu einem Mann in Jeansjacke mit an den Schultern abgeschnittenen Ärmeln, einer Art selbstgenähter Weste. Also, meine Jungen, die haben gedacht, das wäre alles bloß ein Film wie dieser Independence Day. Bis sie dann gemerkt haben, dass alle Sender denselben Film brachten.
Und die Art, wie wir sie sehen. Aber wie sehen wir die Welt? Mit den Augen von Fernsehkameras, in Echtzeit und global zusammengeschlossen.
Alle Welt hat Fahnen rausgehängt. Wohnhäuser, Geschäfte, seltsam. Nie sieht man, wie jemand eine Fahne aufhängt. Aber am Mittwochmorgen sind sie alle da. Große Fahnen, kleine, regelkonform, fahnengroße Fahnen.
Holy shit! Holy shit! Oh my God!
Eine visuelle Datenflut, wie ich sie noch nie erlebt habe, hat meine eigene Wahrnehmung verändert. Es stimmt also tatsächlich, was wir von der Welt wissen, zumindest gilt dies für die letzten gut 30 Stunden, wissen wir eben aus den Massenmedien.
Die Kassiererin bei Burwell Oil schickt mich zu so einem scheußlichen Quick-and-Ease-Kramladen draußen am Interstate 55, wo sie neben den ganzen Tüchern und Nesca-Mützen auch Plastikfähnchen in den Regalen gesehen haben will. Aber als ich da endlich ankomme, sind natürlich alle futsch. Mir von fremden Leuten vor der Nase weggeschnappt. Die bittere Wahrheit ist, dass es in der ganzen Stadt keine einzige Fahne mehr gibt. Ich stehe im Neonlicht des Quickenies und traue mich nicht nach Hause.
Ich begrüße hier im Nachtstudio bei mir Reinhard Götz, den Erfinder dieser Sendung. Herzlich willkommen. Ich begrüße, wie letzte Woche auch, Moritz von Uslar, Journalist beim SZ-Magazin. Und ich begrüße ganz herzlich bei mir die Fernsehkritikerin und Journalistin Claudia Brunst von der Berliner Zeitung.
Wie die meisten Städte im Mittleren Westen wimmelt Bloomington nur so von Kirchen. Vier volle Seiten im Telefonbuch. Die ganze Palette von Unitariern bis zu glubschäugigen Pfingstlern. Aber vom Kirchbesuch mal abgesehen, gibt es nicht viel öffentliches Leben. Man bleibt unter sich und sieht ungeheure Mengen fern. Es liegt klar auf der Hand, aber man darf es nie vergessen, wenn es um Bloomington und das Grauen geht. Die Wirklichkeit, jedes Gespür für eine größere Außenwelt, ist hier in der Regel eine vom Fernsehen vermittelte Wirklichkeit. Die Skyline von New York ist hier beispielsweise genauso bekannt wie überall. Aber man kennt sie nur aus dem Fernsehen.
Seitdem ich Fernsehen gucke, habe ich noch nie das Fernsehen tagsüber aufgesucht, um Nachrichten zu sehen. Das heißt, ich denke jetzt erstmal, das merke ich heute, wenn ich drüber nachdenke, Fernsehen als Nachrichtenmaschine.
Was die Zeitzone angeht, liegen wir eine Stunde hinter der Ostküste. Um 8 Uhr arbeitet jeder, der einen Job hat. Und so gut wie alle anderen sind zu Hause, trinken Kaffee, putzen sich die Nase und sehen Today oder andere Vormittagssendungen der Networks, die, wie sich von selbst versteht, allesamt in New York produziert werden. Was mich angeht, so war ich am Dienstag um 8 Uhr unter der Dusche.
Ein Hammer-Live-Nachrichten. Ich bin dabei gefühlt, ist eben nicht ein Hollywood oder ein Die Hard oder Armageddon-Gefühl, sondern ich hatte ein, aha, das findet jetzt gerade statt, ich muss irgendwie reagieren und
also,
so weiter.
Also tatsächlich dieses Phänomen der Echtzeit, ich habe gedacht, das sieht ja aus wie Independence Day, das sieht ja aus wie ein Film. Also immer wieder hat man gedacht, die Wirklichkeit muss eigentlich viel anders aussehen als Film, aber in Wirklichkeit sieht dann die Wirklichkeit tatsächlich so aus.
Das Haus, in dem ich schließlich mit Shampoo im Haar sitze, um das sich entfaltende Grauen zu verfolgen, gehört Mrs. Thompson, die zu den coolen 74-Jährigen der Welt zählt und der ideale Mensch ist, bei dem man notfalls vorbeikommen kann, selbst wenn ihr Telefon ständig besetzt ist. Es stellt sich heraus, dass niemand von den Leuten, mit denen ich hier das Grauen verfolge, nicht einmal die paar Frauen, die sich 1991 im Rahmen einer von der Kirche organisierten Gruppenreise Cats angesehen haben, den blassesten Schimmer vom Grundriss von New York City hat.
Wir sehen ein Flugzeug und dann sagt er, ja, das kann nicht sein. Es gibt keine Bilder von diesem Brand, weil der Korrespondent wiederum noch nicht wusste, dass es einen zweiten Towerbrand gab, dass es einen zweiten Anschlag gab. Das heißt, ich hatte sozusagen die Tonbildschere, die in meinem Herzen, in meinem Kopf war, auch auf dem Schirm. Es gab unterschiedliche Informationsstände. Es gab, mein Auge hat etwas gesehen, was aber der Intellekt noch nicht verarbeiten konnte. Und vor allem glaube ich, dass mein Gefühl mich versucht hat zu schonen.
Einmal, das muss ungefähr zu dem Zeitpunkt gewesen sein, wo der Südturm mit scheinbar so vollendeter Grazie in sich zusammensank, waren mindestens ein Dutzend Menschen im Haus. Ich weiß noch, dass ich dachte, er stürzt ein, wie eine elegante Dame in Ohnmacht fällt. Aber es war Dwayne, Mrs. Braceros normalerweise nervender Taugenichts von Sohn, der darauf hinwies, der Einsturz sehe aus wie der rückwärts laufende Film einer abhebenden NASA-Rakete. Nachdem ich die Szene jetzt so oft gesehen habe, finde ich, das bringt die Sache auf den Punkt.
On the day they wounded New York.
Yeah.
ich noch mal was dazu sagen darf. Was mir ja aufgefallen ist, dass die Bilder ja extrem kalt waren. Es waren ja immer Totalen. Also man hatte niemand, es gab keine Menschen am Anfang.
Wenn sozusagen ein Hochhaus brennt. Ich meine,
die Tatsache war natürlich nicht, aber die Bilder waren. Es waren immer weit entfernte Bilder.
Eine totale.
Duane Braceros Hauptgesprächsbeitrag ist die ständige Wiederholung, das sei ja alles wie im Film.
Mehr können wir auch nicht sagen im Moment. Ich würde gern in unserem Programm fortfahren.
Und jetzt kommen wir, ich höre hinten schon die Instrumente sich langsam einstimmen, zu einem musikalischen Beitrag, um den uns viele beneiden werden. Seine Musik, die er heute Abend hier singt, hat zu Augsburg und Umgebung sehr viel Bezug. Ich habe das nachlesen können, ich habe ihn allerdings noch nicht fragen können. Er war hier 3 Jahre in der Nähe in Landsberg, immerhin am Lech. Und jetzt kommt zu uns mit seiner Frau, begleitet von seiner Frau, der weltberühmten June Carter, Mr. Johnny Cash.
Burned, burned, the ring of fire, the ring of fire.
Love. Am dritten Abend, den ich in New York verbrachte, stand ich im Hotelzimmer und starrte auf mein iPhone, aus dem nun Johnnys gebrochene Stimme drang. Tagsüber hatte ich versucht, ein Reenactment aller Filme, deren Bilder sich seit meiner Ankunft bruchstückhaft mit dem, was ich selbst erlebte, verkabelten, aufzuführen. War aber, nachdem ich schon beim 76er King Kong getrödelt hatte, an Coming to America gescheitert. Stundenlang hatte ich Queens auf der Suche nach jenem McDowells durchstreift, wo Samuel L. Jackson von Eddie Murphy mit einem Wischmopp vermöbelt worden war. Und jetzt, da ich sah, dass Johnny 1983, wenige Monate bevor er zum letzten Mal ins Betty Ford Center hatte gehen müssen, derart auf Pille war, dass Elstner später gemeint hatte, der Sänger sei ihm unangenehm und peinlich gewesen. Obwohl dieser Auftritt ja nichts ist im Vergleich zur deutschen Version von Walk the Line, die 1965, wenige Monate bevor Johnny einen Koffer Koks aus Mexiko hatte schmuggeln wollen, eingespielt worden war und die nur deshalb so grausam klingt, weil ihr Text das Gegenteil von dem erzählt, was Johnny im Original singt, von dem, was Dylan den einen großen Song genannt hatte. Jetzt also, da mir all das einfiel, richtete ich meine Arme zur Decke, sank auf den Teppich und schrie ganz entsetzlich laut: Aufhören! Aufhören mit der Vorabendunterhaltung! Mit der Abendunterhaltung! Mit der Unterhaltung im Allgemeinen! Unterhaltung tut mir in den Augen weh! Sie bricht mir den Rücken knapp unter dem Halsansatz! Ich habe sie satt! Mein komplettes bisheriges Leben wurde mir von der Unterhaltung erschwert! Die Unterhaltung ist eine tiefe Grube im Untergrund des Landes, die sich über die Jahre mit Tierleibern gefüllt hat.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Danke schön, viele. Ist gut hier in Deutschland. Ich bin in Deutschland 1951 nach 1954 Fliegerhof, Landsberg. And it's my zweiter Heim. Meine Frau, June Carter, had an operation.
Ich schrie noch,
meine Frau,
als auch Johnny in die Knie ging.
In March,
vor Deutschland in Februar, oder dem Wetten, das Publikum, das war nicht ganz klar. Jedenfalls rutschte er drupp wie jupp über die Bühne, rappelte sich schließlich auf und wankte hinaus.
Morgen in München.
Ohne June, die, wie er gerade erklärt hatte, zu krank sei, um sich diese Shitshow zu geben.
Ja, ich bedanke mich bei Johnny Cash. Er hat Ihnen ja gesagt, weshalb seine Frau nicht dabei sein konnte. Ich habe das vorher nicht gewusst, deswegen habe ich Sie da schlecht informiert.
Unser erster Kandidat heißt Samuel Koch und er wettet, dass er mit seinen Powerreisern in 4 Minuten über 5 fahrende Autos springen kann. Weißt du, was Powerreiser sind?
Nein, weiß ich, aber hört sich gut an.
In vier Minuten. Powerreiser sind so wie Sprungfeder, die man unter den Füßen befestigt und dann wird man wie ein Känguru, dann springt man.
Und ihr werdet sehen, die Zeit wird euch gleich völlig wurscht sein, weil dann ist es mir egal, in welcher Zeit der springt. Ich hoffe nur, dass er drüber kommt. Ich habe vieles gesehen in meiner beruflichen Laufbahn. So gefürchtet habe ich mich noch nie, dass dem jungen Mann was passiert. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, alles geht gut.
Am allerschönsten war es doch zu Haus. Und auch such's mich einst in die Börsen aus. Und in der Ferne suchte ich mein Glück.
Am vierten Tag stieg ich in einen Greyhound nach Washington, D.C., wo Nils bereits auf mich wartete. Mein Freund und ich sahen uns den Obelisken an, vor dem Forrest Gump seine Jenny umarmt hatte. Dann aßen wir auf den Stufen des Kapitols eine ganze Gänseleber und ließen uns von einer Gruppe militanter Gelehrter dazu überreden, sie zu einer Heiligsprechung zu begleiten. Bergoglio werde die Messe höchst selbst lesen, erklärten sie. Das verlange die Sitte. Zudem habe er am seligen Junipero Serra, der synchron schauten die Gelehrten auf ihre bunten Swatch-Uhren, in genau 3 Stunden heilig sein werde, einen Narren gefressen. Serra, dessen Gedenktag bereits letzten Monat am 28. August gefeiert worden sei, habe demselben Orden wie der Argentinier angehört, auch er sei Franziskaner gewesen. Während Nils und ich die rohe Leber rundlutschten, wiesen sie zur Kuppel des Kapitols. Sogar in diesen Hallen, riefen sie, befinde sich eine Büste des Missionars. Zwar habe Serra auf Mallorca das Licht der Welt erblickt, später jedoch auch die Stadt San Francisco gegründet und der indigenen Bevölkerung den Gebrauch von Präservativen verboten. Weswegen ein Katholik oder eine Katholikin ihn bis heute als Apostel verehre. Okidoki, rief Nils. Und da brachen wir also auf zur Basilika der unbefleckten Empfängnis. Vor dem Nationalheiligtum, das seiner neobyzantinischen Architektur wegen sehr unheimlich aussah, war ordentlich was los. Menschen hatten sich mit Mönchskutten kostümiert. Völlig aus dem Häuschen schwenkten sie Vatikanflaggen und drängelten sich entlang der Michigan Avenue, wo Bergoglio gerade hupend in den 2. Gang schaltete. Das Papamobil heulte auf, die Leute jubelten.
Shortly after 11, the Popemobile, that white Jeep Wrangler, opened on both sides, driving down Constitution Avenue. Signs reading, "We love the Pope. God bless you, Pope Francis."
Und das stimmte ja. Bergoglio war schon seit früh um 6 auf den Beinen, hatte hier einem Kind den Kopf geküsst und dort in einen Donut gebissen. Und jetzt fuhr er also in seinem Jeep an uns vorbei, dieser autoverrückte Argentinier.
Now, often riding in a Ford Focus, telling priests and nuns in the church to drive humble cars.
Der zugleich so demütig ist, wie es nur ein Franziskaner sein kann. Demütig, aber auch ganz fürchterlich geizig, dachte ich. Bat er doch Obdachlose in seinen Zwergstaat, ohne ihnen dort nur ein einziges jener Goldstücke zu spendieren, die seit Jahrhunderten unter dem Heiligen Stuhl lagerten. So dachte ich, als 2 der militanten Gelehrten, Professorin Baldi und Peggy Pico, Nils und mich hoch zur Basilika führten.
This is EWTN
Television's live coverage of this much-anticipated canonization of Junipero Serra. Junipero Serra. And this is his, the first canonization on U.S. soil. Started down
in Mexico. Peggy boxte uns den Weg dorthin frei, wo die größten Jesus-Fans bereits seit Stunden in ihre Katheter urinierten. First canonization on U.S. soil, flüsterte mir der Christ, neben dem ich nun meine Ellbogen ausfuhr, ins Ohr. Wow, antwortete ich auf Deutsch. Wow, flüsterte auch er. Das sei aber ein schöner Zufall. Ursprünglich stamme er aus New Ulm, Minnesota, und wolle mir die Predigt des Papstes gern simultan übersetzen.
Die Freude des Christians erlebt man in der Mission. Geht zu den Völkern aller Nationen. Der Christ findet die Freude in einer Einladung. Geht und verkündigt.
Weil es dann zu hässlichen Szenen kam, verabschiedeten Nils und ich uns heimlich, still und leise.
Am allerschönsten war es doch zu Haus. Und doch zog's mich einst in die Welt hinaus. Und in der Ferne suchte ich mein Glück. Wer kennt den Weg? Den Weg zurück.
Heimlich, still und leise. Und fuhren weiter nach Deerfield, Wisconsin, wo unser Freund Joe bereits in seinem Elternhaus wartete. Am fünften Tag, den ich in Amerika verbrachte, sprachen wir über Forellenfischen in Amerika. Später zeigte uns Joes Vater seine Angeln, Köder und Kescher und die Glühwürmchen, die jenseits der Veranda lebten. Als ich am Morgen des sechsten Tages den Kühlschrank öffnete, um mir ein Bier zu nehmen, dessen Etikett Zeilen von This Land is Your Land und The Star Spangled Banner zitierte, bemerkte ich, dass an der Tür des Eisfachs eine Ratzinger-Postkarte pinnte und eine der 2016, im Jahr der Barmherzigkeit, heilig gesprochenen Agnes Goncha Boyacciu, der heiligen Teresa von Kalkutta. Heilig gesprochen, obwohl sie es gemocht hatte, in ihrer Missionsstation zuzusehen, wie Menschen starben, weil sie glaubte, darin die Leiden Jesu zu erkennen. Dass nach ihr die albanische Abstammung war, ein Platz in Tirana benannt ist, dachte ich nun, da ich das Budweiser trank, liegt sicher auch daran, dass der einzige Westsender, dessen Frequenz bis in den Stalinismus nach Art eines Hodgers gereicht hatte, Radio Vatikan gewesen war.
Vatican News, der Podcast.
Mit einem Tweet hat Papst Franziskus an diesem Mittwoch an die heilige Mutter Teresa erinnert. Der 5. September 2018 ist der 21. Todestag der weltweit bekannten Ordensgründerin.
Zugleich jährt sich an diesem Tag ein medial kontrovers diskutiertes Heilungswunder, das sich auf die Fürbitte Mutter Teresas ereignet haben soll. Dieses Wunder sei mittlerweile jedoch entgegen mancher Kritik zu 100% gut dokumentiert.
100% well documented, because I worked on the miracle. I have seen what it was.
Die Frau hatte zuvor 6 Monate nicht ihren Fuß auf den Boden gesetzt. Zu Mitternacht dieses 5. September wurde sie von den pflegenden Schwestern im Zimmer herumgehend angetroffen.
Yes, Monica, you are able to walk.
So Bischof Lobo. Wenig später wurde die Heilung medizinisch bestätigt.
Am siebten Tag segnete uns Joes Vater. Dann machten wir uns auf den Weg zu Walmart. Bei angelassenem Motor parkten wir in einer sonnigen Bucht und hörten ein Gedicht Brautigans.
I like to think it has to be of a cybernetic ecology where we are free of our labors and joined back to nature, returned to our mammal brothers and sisters and all watched over by machines of loving grace.
Wir verließen gerade Jefferson, Wisconsin, eine kleine Stadt am Rock River, die mit dem Motto »The Gemütlichkeit City« für sich wirbt. In östlicher Richtung über den US Highway 18, als unserem Pickup das Benzin ausging. Kurz darauf klopften wir an der Tür eines Hauses. Aber was war das? Erschrocken stellten wir fest, dass das Haus in Wirklichkeit ein Heim für Behinderte war, benannt nach Junipero Serra und Teil des St. Coletta, jener Einrichtung, in der Rosemary Kennedy ihr halbes Leben verbracht hatte. Ein fröhlicher Junge mit Bierhelm, in dem zwei Dr. Pepper steckten, öffnete die Tür. Und noch während er in der Garage eine Gallone Diesel suchte, wurde drinnen ein Radio angedreht. Und die Körper meiner Freunde begannen zu zucken.
We meet at a college noted for knowledge, in a city noted for progress, in a state noted for strength.
Bald zuckte auch ich am gesamten Körper. Mir zitterten die Knie, während Joe und Nils die Augen verdrehten, das Weiß darin trat hervor, weit standen ihre Münder offen und es erschienen uns Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von uns ließ sich eine nieder.
Früher bin ich gern zu Tanzfesten gegangen.
And we stand in need of all three. For we meet in an hour of change and challenge.
Ich hatte immer Schwierigkeiten, in der Klosterschule still zu sitzen.
In a decade of hope and fear.
Aber wenn ich tanzte, war immer alles ganz klar.
In an age of both knowledge and ignorance.
Zwei Mönche warfen Steine in die Bucht von San Francisco.
Während die Gischt sie verschluckte.
Sie überführte in ihr Gedärm.
Auf dass das Weiß am Boca del Puerto es verstopfen möge.
Mit jedem weiteren Stein.
Bis viele Steine ein Berg sein würden.
Schwappte der Pazifik gegen die Felswände von Fort Point.
The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds.
Meine Mutter hat mir, wenn ich einen Schluck auf hatte, immer erzählt, dass ich während des Schluckaufs wachse. Dann habe ich die Augen geschlossen und in mich hineingefühlt, um zu merken, wie es in und an mir wächst. Und wenn ich sie nach einer Weile wieder öffnete, war der Schluckauf verschwunden.
Despite the striking fact that most of the scientists that the world has ever known are alive and working today, despite the fact that this nation's own scientific manpower is doubling every 12 years in a rate of growth more than three times that of our population as a whole.
Die Mönche standen vor Ventilatoren.
Sie warteten, wie sie auch dem Gras beim Wachsen zusahen.
Wind wehte eben da.
Der Himmel ist zu denken wie die Decke eines Diners.
Despite that, the vast stretches of the unknown and the unanswered and the unfinished still far outstrip our collective comprehension.
Das war natürlich ein Märchen meiner Mutter. Aber ich habe es geglaubt. Bis ich 22 war. Damals, der zweite große Krieg stand kurz bevor, wohnte ich mit meiner Familie in London. Einmal aßen wir mit Churchill zu Abend. Ein andermal besuchten wir die Queen, deren Tochter gerade ihre Lehre zur Kfz-Mechanikerin abschloss, weswegen sie auch nicht im Palast am Park wohnte, sondern unter Panzer robbte und Motoren reparierte. Doch als ich zu Ehren des britischen Königshauses einen Knicks vorführen sollte, schwindelte mir. Ich drehte eine ziemlich krüppelige Pirouette, fing mich aber in letzter Sekunde. Ein Umstand, der John nicht davon abhielt, mich fortan einen Spasti zu schimpfen.
No man can fully grasp how far and how fast we have come. But condense, if you will, the 50,000 years of man's recorded history in a time span of but a half a century. Stated in these terms, we know very little about the first 40 years, except at the end of them, advanced man had learned to use the skins of animals to cover them. Then about 10 years ago, under this standard, man emerged from his caves to construct other kinds of shelter. Only 5 years ago, man learned to write and use a cart with wheels.
Ich schmiss den ersten Stein.
Warf ihn höher.
Und härter.
Unerreicht.
Wirft in einer eigenen Liga.
So liefen wir im Kreis.
So kauten wir den Tabak der Chumash.
Christianity began less than 2 years ago.
So kauen und laufen wir noch.
Ihre Blätter.
Über ihre Felder.
Hinke ich.
Er hinkt, der Padre.
Hinkte nicht immer?
Früher nicht.
Da flüsterten sie.
In den Gassen von Palma.
Flüsterten sie.
Der Padre sei zu hübsch.
Ich sei zu hübsch.
Für ein Leben mit Gott.
So flüsterten sie.
The printing press came this year. And then less than 2 months ago, during this whole 50-year span of human history, the steam engine provided a new source of power.
Und nun, wo er hinkt?
Nun, wo ich hinke.
Seitdem ihn vor Monterey
inmitten grünster Auen
eine Mücke stach.
Aus der Wade trank sie mein Blut.
Den Tod spuckte sie in den Padre.
Drei Mönche hoben mich auf einen Esel.
Amputation, dachten manche.
Himmelreich andere.
Nun hinkt er.
Den heiligen Franziskus erbat ich um Hilfe.
Aber er hinkt.
Gott um Vergebung.
Bruder Esel, sprach er im Schlaf, der ein Fieber war.
Weil die Welt wörtlich genommen werden muss.
Ist das, was bleibt, keine Frage der Auslegung.
Newton explored the meaning of gravity.
Wie einen Esel behandelt mich.
So sagte er.
Last month, electric lights and telephones and automobiles and airplanes became available.
Sie nahmen mich beim Wort.
Den heiligen Franz von Assisi nahmen wir beim Wort.
Sie legten mir Kräuterverbände um die Wade, die pochte.
Der Treiber salbte, das Maultier starrte.
Only last week did we develop penicillin and television and nuclear power. And now if America's new spacecraft succeeds in reaching Venus, we will have literally reached the stars before midnight tonight.
Vergeben war alles
bereits am nächsten Tag.
This is a breathtaking pace. And such a pace cannot help but create new ills as it dispels old. New ignorance, new problems, new dangers. Surely the opening vistas of space promise high costs and hardships as well as high reward.
Und wir tauften ein paar Indianer in Carmel.
Und wir tauften ein paar Indianer in San Juan.
Und wir warfen ein paar Steine.
Und liefen im Kreis.
Bis wir aus dem Leder unserer Köpfe etwas Rundes schnürten.
Bis wir darauf einschlugen, schmissen wir Steine in die Bucht.
Liefen wir im Kreis um sie herum.
So it is not surprising that some would have us stay where we are a little longer. To rest, to wait. But this city of Houston, this state of Texas, this country of the United States was not built by those who waited and rested and wished to look behind them.
Was ich über alles liebte, war zu tanzen.
This country was conquered by those who move forward, and so will space.
Deshalb schlich ich oft nach Sonnenuntergang aus unserer viktorianischen Villa, um die Nächte in Tanzlokalen und Pubs zu verbringen.
The exploration of space will go ahead, whether we join in it or not. And it is one of the great adventures of all time. And no nation which expects to be the leader of other nations can expect to stay behind in this race for space.
Eines Abends ging ich mit einem Verehrer aus. Ein Jüngchen noch, schmächtig und mit hervorstehenden Zähnen unter dem rötlichen Flaum seines Schnauzbarts.
We mean to be a part of it. We mean to lead it.
Ein richtig hässlicher Engländer, wenn ich mir das heute so überlege. Aber wie sehr er in mich verliebt gewesen ist.
Schönes Land, Heimatland, dort wo ich einst die große Liebe fand.
For the eyes of the world, now look into space, to the moon and to the planets beyond. And we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom and peace.
Bald fand ich mich Abend für Abend mit ihm auf der Tanzfläche wieder. Gemeinsam und doch allein. Jeder für sich. Nur ab und an. Blickkontakt.
We set sail on this new sea because there is new knowledge to be gained and new rights to be won, and they must be won and used for the progress of all people.
Seine Blicke, eine Offerte. Meine hingegen, echter Tanz.
For space science, like nuclear science and all technology, has no conscience of its own. Whether it will become a force for good or ill depends on man. And only if the United States occupies a position of preeminence can we help decide whether this new ocean will be a sea of peace or a new terrifying theater of war.
Blicke, die nicht mehr in das Lokal gehörten, die darüber hinausgingen, Blicke, die meine Gegenwart bestritten und mich tanzend zur spiegelverkleideten Decke transzendierten, höher und höher, bis plötzlich ein Schluck auf von mir Besitz ergriff und mich zurückholte, zurück zum Swing, dem meine Beine gefolgt waren, als seien es verlängerte Trompeten, über die ich nun aber ins Stolpern geriet, hinfiel und neben den ungewichsten Schuhen des Roten aufschlug.
I do not say that we should or will go unprotected against the hostile misuse of space any more than we go unprotected against the hostile use of land or sea. But I do say that space can be explored and mastered without feeding the fires of war, without repeating the mistakes that man has made in extending his writ around this globe of ours.
Der Engländer, den ich damit gekränkt hatte, dass ich, ermattet vom Schluck auf und zugleich von der Ahnung, dass dies der perfekte Tanz gewesen war, ein niemals wiederherzustellender Zustand, so ermattet und eben abgrundtief traurig, so traurig wie nie zuvor und nie danach, dass ich das Lokal also verließ, grußlos und eilig an der schiefen Hässlichkeit des Roten vorüber.
There is no strife. No prejudice, no national conflict in outer space as yet.
Der hatte daraufhin nichts Besseres zu tun, als über Dreiecken meine Eltern von den, wie er sich ausdrückte, zügellosen Ausschweifungen zu unterrichten. Dass Vater mich nach Amerika ausfliegen ließ und Walter Freemans transorbitaler Methode übergab, das wunderte mich nicht.
Its hazards are hostile to us all.
Sie fixierten mich. Sie wuschen ihr Brotmesser in Ethanol.
Its conquest deserves the best of all mankind.
Warum ich wach war, weiß ich nicht.
But why some say the moon?
Warum sie mir den Schädel aufschnitten, schon. Sie sagten, ich solle das Vaterunser beten. Sie sagten, ich solle God bless America singen. God bless America. Ich imitierte Mrs. Smith so gut, dass die Ärzte applaudierten, während Dr. Freeman im Takt auf das Messer schlug, das nun in meiner Stirn steckte. Stück für Stück durchtrennte er die Nervenbahnen zwischen Thalamus und Frontallappen. God bless America, sang ich. Land that I love. Stand beside her and guide her through the night with the light from above. Und wie Freeman fester schlug, die graue Substanz zu erreichen, da kam ich plötzlich durcheinander, verwechselte die zweite Strophe Irving Berlins, eines jüdischen Komponisten, der ja bereits Ende des 19. Jahrhunderts aus Russland hierher geflohen war und nicht etwa wegen der Deutschen. Wie Freeman fester und fester schlug, verwechselte ich jedenfalls die zweite Strophe mit jenem Chorus von Woody Guthrie, den er als Replik auf Berlins Text verfasst hatte, sang also From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
Und da hämmerte Freeman. Ein letztes Mal. Und die anderen hörten zu klatschen auf.
Ja, meine Damen und Herren, irgendwie ist man fassungslos und wie betäubt. Sie sind gelandet. Aber das ist ja eigentlich noch nicht der Augenblick, um zu frohlocken. Erst wenn Sie daheim sein werden, dann werden wir endgültig aufatmen dürfen.
Und das Einzige, was ich berührte, war das Messer. Dass mein Hirn durchschnitt.
Vielleicht bin ich mein Zuhause bei den hellen Sternen, oben bei den hellen Sternen.
Es gibt kein Land mehr. Über das Unheimliche. Zweiter Teil. Radioessay von Pascal Richmann. Es sprachen Sebastian Rudolph, Bertolt Hötzke und Lisa Wildmann. Ton und Technik Johanna Fegert, Andreas Völzing und Judith Rübenach. Sounddesign und Regie Alexander Schumacher. Redaktion Michael Lissig. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2019.